Da also Christus am Fleisch für uns litt, Fleisch ist dort sein Leid. Rüstet auch ihr euch mit demselben Denken, weil der im Fleisch Gelittene mit Sünde abgeschlossen hat, um die noch unverbleibende Zeit im Fleische nicht mehr den Lüsten der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Hier bezieht sich Fleisch auf die Leiblichkeit. Diese Verse werden manchmal missverstanden. Man vergisst, dass Petrus, wenn er von Leiden spricht, den Tod mit einbezieht. Das heißt, wir werden hier anders lesen müssen, als wir gewohnt sind zu lesen. Da also Christus, ähnlich wie in Kapitel 3, Vers 18, erlitt, das heißt, er starb auch. Da also Christus am Fleisch für uns litt und starb, rüstet auch ihr euch mit demselben Denken, das heißt, mit der Bereitschaft zu leiden und zu sterben. Klammer, weil der im Fleisch Gelittene und Gestorbene, der am Fleisch gelitten und gestorben ist, der hat mit Sünde abgeschlossen. Nicht der leidet, hat mit Sünde abgeschlossen, der gestorben ist. Leiden nimmt uns nicht die Sünde weg. Wenn man viel leidet, hört man nicht auf zu sündigen. Das ist ein Missverständnis. Man kann furchtbar viel leiden und sehr viel murren. Leiden macht uns nicht heiliger. Die Reaktion auf Leiden kann uns heiliger machen, aber nicht das Leiden. So wie die Güte Gottes zur Buße führen will, aber auch zur Verhärtung führen kann, so kann auch das Leiden Gottes zur Buße führen, aber auch zur Verbitterung. Aber hier spricht Petrus nicht von der Wirkung des Leidens, sondern von dem Resultat des Todes. Wenn jemand gelitten hat und gestorben ist, als Folge, das heißt den Tod erlitten hat, dann hat er mit Sünde aufgehört. Eine Leiche sündigt nicht. Wir haben hier bei Petrus dieselbe Theologie wie bei Paulus in Römer 6. Wer gestorben ist, hat mit der Sünde abgeschlossen. Deshalb soll ein Christ, weil Christus für ihn gestorben ist, diese Einstellung haben, ich bin ein Gestorbener, mit anderen Worten, ich darf nichts mehr mit der Sünde zu tun haben. Das ist möglich, weil ich nicht nur gestorben bin, sondern ich lebe und der Heilige Geist lebt in mir und die Kraft ist da, jetzt entsprechend zu handeln. Die Kraft kommt nicht aus dem Tode, die Kraft kommt aus dem Leben. Nur zu sagen, ich bin mit Christus gestorben, genügt nicht. Ich kann dann ruhig weiter sündigen, denn ich bin ja nicht gestorben. Ich handle nur mit der rechne nur mit der Stellvertretung. Auch die Stellvertretung, dass sich berufen auf die Stellvertretung, genügt nicht. Ich muss rechnen mit der lebendigen Kraft, die in mir ist. Denn Gott lässt seine Kraft tätig werden, dort wo man mit seiner Stellvertretung rechnet. Also, 1. Petrus 4, 1 und 2 sprechen von dem Tode im Leibe Jesu und von unserer Bereitschaft zu sterben. Das ist also der erste Aspekt des Gebrauches Fleisch als irdische Leiblichkeit. Da bedeutet es die eigentliche Leiblichkeit. Römisch 2, Doppelpunkt. Römisch 2, Doppelpunkt. Ein zweiter Aspekt, wenn wir Fleisch als irdische Leiblichkeit verstehen, da wird Fleisch gebraucht als geschlechtliche Verbindung. Geschlechtliche Verbindung, leiblich-geschlechtliche Verbindung und die Kraft derselben. Und die Kraft derselben. Im Alten Testament heißt es in 1. Mose 2, Vers 24, Menschen werden ein Fleisch werden, weil Gott sie so geschaffen hat. Gibt es das, dass ein Mann seine Eltern verlässt und seinem Leibe anhangt, Und sie werden ein Fleisch werden. Da spricht es von Fleisch, heißt dort geschlechtliche Verbindung. Geschieht also ein Zeichen der irdischen Leiblichkeit. Galater 4, Vers 23. Galater 4, Vers 23 heißt es, der von der Sklavin war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Aber beide wurden geschlechtlich gezeugt und geboren. Was ist der Unterschied zwischen Fleisch und Geist? Fleisch ist auch natürliche, leibgeschlechtliche Verbindung, aber in diesem Fall geht es darum, dass als Isaak gezeugt und geboren wurde, noch mehr da war als nur geschlechtliche Verbindung. Der Geist Gottes war am Werk im Leib der Sarah, um sie empfängnisfähig zu machen, während bei der Hagar rein natürliche Phänomene vorhanden waren. Nichts anderes. Abraham hat einfach ganz natürlich gehandelt, Hagar hat empfangen und so weiter. Das ist die normale fleischliche Verbindung. Während, obwohl dieselbe Art von Verbindung mit Sarah zustande kam, dieses nichts half, es lag nicht im Fleisch, weil der Körper tot war. Deshalb hat der Geist da übernatürlich, auf übernatürliche Weise mitgeholfen. Römisch 3, Doppelpunkt. Fleisch als irdische Leiblichkeit kann sich auf Familienverwandtschaft beziehen. Auf Familienverwandtschaft. Erste Mose 29, Vers 14. 1. Mose 29, Vers 14. Laban sagt zu Jakob bei dessen Ankunft bei ihm, ist das nicht mein Fleisch? In diesem Sinne, ist das nicht meine Verwandtschaft, ja, meine Familienverwandtschaft. Wir kommen von derselben Familie her. Römer 11, Vers 14. Römer 11, Vers 14. Paulus sagt, er möchte sein Fleisch zum Eifern bringen. Sein Fleisch zum Eifern, das ist seine Volksverwandtschaft. Die Juden, die mit ihm verwandt sind. Fleisch heißt dort seine Volksverwandtschaft. Aber eben, weil sie äußerlich, menschlich, fleischlich zur selben Familie gehören. Römisch 4, Doppelpunkt. Römisch 4. Fleisch im Sinne irdischer Leiblichkeit kann sich auf Menschen im gegenwärtigen Leibe beziehen, auf die Menschen, die im gegenwärtigen Leib leben. Eine Reihe von Bibelstellen. Psalm 54. Psalm 54, Vers 4. Fleisch kann mir nicht helfen. Das heißt, Menschen, die im Leib wohnen. Menschen, die in einem Leib wohnen, können mir nicht helfen. Matthäus 16. Matthäus 16, Vers 17. Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart. Das heißt Menschen, ja. Das hat er nicht von Menschen, die im Fleisch wohnen, die Blut haben. Matthäus 16, Vers 17. In Matthäus wiederum, Kapitel 24. Kapitel 24, Vers 22. Vers 22. Wenn die Tage nicht verkürzt würden, würde alles Fleisch untergehen. Das heißt Menschen, die in einem Leib wohnen. Johannes 1, Vers 14. Was steht dort? Das Wort wurde Fleisch, nahm, wurde Mensch. Wir sagen, Jesus wurde Gott wurde Mensch. Das heißt, nahm Menschengestalt an. Er wurde Mensch in Leibgestalt. Kapitel 3, Vers 6. 3, Vers 6. Was aus dem Fleisch geboren ist. Das heißt, was von Menschen im Fleisch oder im Leib wohnend geboren wird. Römer 1, Vers 3. Römer 1, Vers 3. Christus nach dem Fleisch kommt von David. Nach Menschen, das heißt menschlicher Genealogie. Kapitel 9. 9, Vers 3. Meine Verwandtschaft nach dem Fleisch, das heißt nach Menschen im Leibe. Vers 5. Wieder Christus nach dem Fleisch, das heißt Menschen in Leibgestalt. Epheser 6, Vers 12. Epheser 6, Vers 12. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht mit Menschen. Das heißt, es ist kein leiblicher Kampf. Wir brauchen keine Schwerter, ja. Ganz nüchtern. Unser Kampf ist anderer Art. Wir kämpfen schon mit Menschen, aber nicht leiblich. Das war Fleisch im Sinne von irdischer Leiblichkeit. Wir kommen zu einer vierten Bedeutung von Fleisch, klein d. Klein d, Punkt. Fleisch bedeutet in einem Text der Bibel Tod Jesu Christi. Das Wort Fleisch bedeutet der Tod Jesu Christi. Und zwar in Johannes 6. Wir können die Stelle vielleicht aufschlagen, können wir lesen. Johannes 6, Verse 53 bis 56. 53 bis 56. Darum sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esset, den Tod, meinen Tod, in Anspruch nehmt und sein Blut trinkt, dasselbe, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, meinen Tod in Anspruch nimmt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Denn mein Fleisch ist wahrhaftige Speise, mein Tod, und mein Blut ist wahrhaftiger Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, meinen Tod in Anspruch nimmt, der verbleibt in mir und ich in ihm. Klein e, Punkt. Eine fünfte Bedeutung. Fleisch kann sich auf die Gemeinde beziehen, und zwar als Bild im übertragenen Sinne, und kann vom Leib Jesu Christi sprechen. Leib kann vom Leib Jesu Christi sprechen, als Bild für Gemeinde. Epheser 5. Diese Stelle können Sie auch aufschlagen. Ich möchte hier drei Verse lesen zur Verdeutlichung. Epheser 5, Verse 30 bis 32. Es geht um die Verse 30 und 31, aber Vers 32 ist der Schlüssel zum Verständnis. Wer 30 und 31 verstehen will, muss Vers 32 lesen. Wir fangen also mit Vers 32 an. Dieses Geheimnis ist groß, aber ich spreche in Bezug auf Christus und in Bezug auf die Gemeinde. Mit anderen Worten, in den Versen 30 und 31 spricht Paulus nicht von der Ehe. Das muss jetzt klar sein. In den Versen 30 und 31 spricht Paulus von Christus und der Gemeinde und nicht von der Ehe. Also, jetzt müssen wir 30 und 31 lesen und sehen, was dort gesagt wird. Weil wir Glieder seines Leibes sind, sei es seiner Gemeinde. von sein, jetzt zitiert er aus 1. Mose 2, Vers 24 und gebraucht den Text als Bild, nicht im wörtlichen Sinne, sondern als Bild. Weil wir Glieder seines Leibes ist, das heißt von seiner Gemeinde, von seinem Fleische und von seinem Gebein, und das ist die Gemeinde. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen. Mensch ist hier Christus. Vater und Mutter ist der Himmel, Gott. Mensch wird hier als Bild gebraucht für Christus und er verlässt Vater und Mutter. Vater und Mutter sind Bild von Gott und im Himmel. Deshalb wird Christus den Himmel verlassen und an seine Frau gefügt werden. Frau, ein Bild für Gemeinde. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Fleisch spricht hier von der Gemeinschaft zwischen Christus und der Gemeinde. Dieses Geheimnis ist groß, aber ich spreche von Christus und von der Gemeinde. Ja. Fleisch wird hier also gebraucht von der Gemeinde und von der Gemeinschaft mit Christus. Bitte? Also, und noch eine letzte Bedeutung. Und dies ist vielleicht die wir am meisten gebrauchen in diesem Sinne. Klein F, Punkt. Klein F, Punkt. Fleisch heißt der Mensch als Gefallener. Der Mensch als Gefallener. Und in diesem Sinne als Ich-Bezogener. Das muss noch hinzugefügt werden. Als Ich-Bezogener. Er ist auf sich selbst eingestellt. Fleisch heißt der gefallene, ich-süchtige Mensch. Aber hier gibt es auch Nuancen, verschiedene Aspekte, deshalb gliedern wir wieder auf. Fleisch kann noch ein wenig anders hier aussehen in verschiedenen Texten. Römisch 1, Doppelpunkt. Zuerst im Allgemeinen und dann gehen wir auf die Einzelnen ein. Römisch 1, Doppelpunkt, im Allgemeinen. Römer 7. Römer 7, Verse 18 und 25. In Vers 18 heißt es, ich weiß, dass in mir, das heißt, in meinem Fleisch, in mir als gefallenen Menschen, er ist immer noch ein gefallener Mensch, ein ich-bezogener Mensch, in mir, in meinem Fleisch, in meiner Gefallenheit, weiß ich, wohnt Gutes nicht. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, in meiner Gefallenheit. Aber das Bewirken des Edlen finde ich nicht. Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dann leiste ich also Sklavendienst. An zwei Stellen. Ich selbst. Einerseits mittels des Denksinnes, dem Gesetz Gottes. Ich leiste Sklavendienst dem Gesetz Gottes. Tu, was Gott will. Andererseits, mittels des Fleisches, leiste ich Sklavendienst dem Gesetz der Sünde. Er sagt nicht, dass er beides immer tut. Er sagt nur, was er tut, wenn er es tut. Wenn er nach dem inneren Menschen, nach dem Denksinn handelt, wie er neu geworden ist und dann gehorsam ist, dann ist diese Tat ein Sklavendienst gegenüber dem Gebot Gottes. Wenn er sündigt, und Johannes drückt das einmal aus, wenn man mal sündigt, dann ist jede Sünde ein Sklavendienst dem Gesetz der Sünde gegenüber. Aber dieses leistet man mit seiner Gefallenheit. Die Gefallenheit ist immer noch da, die Ich-Bezogenheit, diese Tendenz zur Sünde. Römer 8, Vers 3. Das Gesetz war durch das Fleisch schwach. Der gefallene Mensch war zu schwach, um das Gesetz zu halten. Und ich bin auch zu schwach. Ich bin immer noch ein Gefallener. Ich bin zu schwach, um das Gesetz zu halten. Deshalb kommt Gott und hält Einzug in mein Leben. Und er in mir hält das Gesetz. Aber wenn ich mich nicht auf ihn verlasse, sondern autonom in Unabhängigkeit handle, dann bin ich wieder beim Fleisch, beim Sklavendienst gegenüber der Sünde. Bitte?
Wie kann man dann auch sagen, so freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fähig zu seinen Leiden. Mhm. Einerseits die Spannung, von hier auch ergibt, dass ein Fleisch den Gesetz.
Fleisch ist dort sein Leid. Fleisch ist dort nicht seine Gefallenheit. Fleisch in Kolosser 1 dort ist nicht die Gefallenheit von Paulus. Wir haben eine andere Bedeutung dort, die vorherige, eine frühere, die Leiblichkeit, ja, des Menschen. In seinem Leibe leidet Paulus. Und zwar hat jeder sein Maß von Leiden, und er leidet, was ihm bestimmt ist. Ja. An eines anderen Stadt, wörtlich. An Christi Stadt, für Christus, ja. Christus leidet in seiner Gemeinde, gleichsam fortsetzen. Die Leiden des Christus nennt Paulus sie. Aber in meinem Fleisch, in meinem Leib. Römisch 2, Doppelpunkt. Fleisch als Gefallenheit kann Leiblichkeit als Lebensprimat bedeuten. Leiblichkeit als Lebensprimat. Was ist ein Primat? Ein Primat ist das, was an erster Stelle steht. Ein Lebensprimat ist das, was in meinem Leben an erster Stelle steht. Wenn die Leiblichkeit in meinem Leben an der ersten Stelle steht, dann nennt die Bibel das Fleisch. Das ist meine Gefallenheit, die Tendenz seit dem Sündenfall, die Leiblichkeit in den Vordergrund zu rücken, als Primat, ihm die Primatstellung zu geben. Denn überlegen wir, was geschieht bei Eva? Sobald sie zur Frucht greift, sagt sie doch indirekt, Apfel, oder was immer es war, Frucht, du bist mir lieber denn Gott. Oder umgekehrt, sie sagt zu Gott, Gott, adieu, ich nehme jetzt dein Geschöpf und ziehe deinem Geschöpf, dein Geschöpf dir vor. Das ist doch, was sie tut. Sie sagt es nicht, sie tut das aber. Das ist die Aussage. Und zweitens, warum nimmt sie von der Frucht? Warum nimmt sie von der Schöpfung? Weil sie ihren eigenen Leib vorzieht. Sie zieht also einen irdischen leiblichen Genuss vor. Und das hat uns programmiert. Wozu laufen die Züge in Deutschland? Mal ganz praktisch. Die Güterzüge, wozu laufen sie? Um das Welt, der Welt das Evangelium zu bringen? Nein. Um für den Leib von Menschen zu sorgen. Das ist für den Leib von Menschen. Das ist Fleischlichkeit. Die Diesseitigkeit steht im Vordergrund des normalen Menschen. Die ganze Wirtschaft, die Reklame, die Zeitungen dort. Den Leuten vom Osten. Es geht doch nicht um Heil. Es geht nicht um Freiheit. Was tun sie, wenn die Westen kommen? Stürzen sie auf die Läden. Ihr Leib ist Primat, hat Primatstellung in ihrem Leben. Es geht um darum. Ja. Deshalb wollen sie es besser haben, weil der Leib es besser haben will. Und wenn der Christ so lebt, dann ist er fleischlich. Ja. Dann ist er wie die anderen. Wenn unsere Leiblichkeit im Vordergrund steht, das kann morgens früh sein. Jesus sagt, beten, nicht schlafen. Daran muss ich manchmal denken. Ich habe mir aufgeschrieben, das ist auf einer Karte, beten, nicht schlafen. Römer 8, einige Verse. Römer 8, Zuerst Verse 12 und 13. Schlagen Sie die Stelle auf. Das sind wichtige Stellen. Wir wollen also nicht nur theoretische Informationen sammeln, sondern wir wollen wachsen geistlich in diesen Tagen. Römer 8, 12 und 13. Dann sind wir also Brüder Schuldner. Wann? Wenn wir Vers 11 beherzigt haben. Dann bezieht sich auf Vers 11. Wenn Vers 11 stimmt, dann sind wir Brüder Schuldner. Wir schulden etwas unserem künftigen Auferstehungsleib. Eines Tages bekommen wir ein Auferstehungsleib. Und wenn das der Fall ist, dann schulde ich es ihm, heute mich entsprechend zu verhalten in meinem jetzigen Leib. Wenn der Auferstehungsleib mein Ziel ist, dann soll ich nicht so leben, als wäre der jetzige Leib mein Ziel. Ist das klar? Dann schulde ich nichts mehr diesem Leib, sagt Paulus. Keine Schuldigkeit hier. Die Schuldigkeit hat sich verlagert. Dann sind wir also Schuldner, Brüder, aber, nach einem Gedankenstrich, nicht dem Fleisch. Fleisch heißt hier jetzt der Leib als Lebensprimat. Ich schulde diesem Leib nicht die erste Stellung. Um nach dem Fleisch zu leben, so als ob der Leib das Erste wäre, das Wichtigste. Denn wenn wir nach dem Fleisch leben, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, was heißt das? Wenn ihr den Leib an erste Stelle setzt, dann seid ihr daran zu sterben, euer geistliches Leben geht unter. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes, sehen Sie, jetzt gebraucht Paulus ausdrücklich das Wort Leib. Warum? Weil er immer vom Leib gesprochen hat. Nur jetzt sagt er ausdrücklich Leib. Es sind dann Handlungen des Leibes. Was sind Handlungen des Leibes? Handlungen des Leibes sind nicht Handlungen des Leibes. Was ist der Unterschied? Der Unterschied sind die Anführungsstriche. Hier, wenn ich sage Handlungen des Leibes, dann meine ich alle Handlungen des Leibes. Davon spricht Paulus. Er spricht von einer besonderen Art von Handlung des Fleisches, die aber diesen Namen verdient. Was meint er hier mit Handlung des Fleisches? Handlungen, die der Leib als Leib von sich aus tut. Sind nicht alle Handlungen des Leibes Handlungen des Leibes? Nein. Wenn ich eine Handlung vollziehe im Zeichen dessen, dass Christus mein Herr ist und er lebt in mir und er gebraucht mich, um seine Auffassungen zu verwirklichen, dann sind diese Handlungen nicht mehr meine Handlungen, sondern seine Handlungen. Aber wenn das nicht so ist, dass ich im Zeichen der Untertänigkeit unter Christus handle, dann sind meine Handlungen Handlungen des Leibes. Dann tue ich das. Und wissen Sie, wir können eine ganze Menge gleichsam für Jesus tun, singen und so weiter, aus den Handlungen des Leibes. Wenn Sie nicht im Zeichen, die ganze Zeit, wenn mein Denken nicht bei Jesus ist und ich tue es aus Liebe zu ihm und für und ganz bewusst, weil er mein Herr ist und ich bin sein Gesandter. Ja. Wir können sehr viel tun im Zeichen unserer eigenen Förderung. Wir wollen uns selbst fördern, in den Vordergrund stellen. Ich weiß das. Ich habe sehr viel von einem Engländer mal gelernt, der kam zu uns nach Kanada und musste an seiner Versammlung teilnehmen. Wir haben dort gesungen. Und dann sagt er sagt, ich kann Ihnen sagen, wie es bei Ihnen ist. Denn ich bin wie Sie und ich weiß, wie es bei mir aussieht. Sehr gut. Ich weiß also genau, wie es bei Ihnen zugeht. Warum? Weil sie wie ich bin wie sie, ja? Und ich weiß, wie es bei mir aussieht. Ich weiß, was bei mir die Gefahren ist, deshalb weiß ich, was bei Ihnen die Gefahren sind. Bei mir ist die Gefahr, aufzutreten und einmal anläuten zu sagen, wie es, wo es lang geht. Wir waren einmal im Lager bei Dinglingen, vor vielen Jahren. Da hatten wir noch, ich glaube, der Wagen kam aus England, die hatten einen LKW so gebaut, dass er für Straßenmissionen brauchbar war. Und die eine Wand des LKWs klappte runter und da hatten wir eine Plattform. Und war sehr gut, ein richtiger Freiversammlungswagen. Und dann sind wir überall hingefahren, haben Straßenversammlungen gehalten und haben dann von diesen Plattformen ausgesprochen. Und tatsächlich, eines Tages kommt ein Mann zu uns und kam zu mir und sagte, ich möchte auch mal da oben stehen und den Menschen sagen, was sie zu tun hätten. Der war ehrlich. Ja. Er hat seine Gedanken einmal zum Ausdruck gebracht. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute so denken. Und die Gefahr ist für uns, dass wir auftreten vor den Menschen, weil es so schön ist, einmal so eine Menge Leute zu haben, jetzt tut mal dies. Ja. Das kann ich mit biblischen Sprüchen sagen, Jesus sagt so und so, aber jetzt bin ich der, was dann sagt. Ja. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man auftritt, dass das nicht nur Handlungen des Leibes sind, dann sind es fleischlich und dann ist es alles dran. Ja. Nichts von dem erscheint auf dem Lohnzettel eines Tages. Fleisch. Fleisch, Fleisch und nichts mehr als Fleisch. Wenn ihr aber durch den Geist, was heißt durch den Geist oder mittels des Geistes, da steht keine Präposition im Grundtext, auf Veranlassung des Geistes und in der Kraft des Geistes. Auf Veranlassung des Geistes und in der Kraft des Geistes. Wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes zum Tode bringt, Dolch, boom, dann müssen wir einmal den Dolch gegen uns. Ja. Junge, nichts. Jetzt kommt Jesus in den Vordergrund. Du hast nichts zu suchen. Es hilft, wenn wir das einmal durchexerzieren, durchbeten vorher. Also, Herr Jesus, wenn ich jetzt dorthin gehe, dann hat Herbert Janssen nichts zu sagen. Das ist jetzt klar. Nur du hast etwas zu sagen. Ja? Wir müssen hart mit uns sein. Sonst geht er unser Fleisch mit uns durch. Die Handlungen des Leibes zum Tode bringt, dann werdet ihr leben. Das heißt, euren Beitrag leisten zu eurem am Leben bleiben. Jetzt Verse 4 bis 7. 4 bis 7. Gott hat seinen Sohn geschickt, Vers 3, hat die Sünde auf sich genommen in der Person seines Sohnes. Wozu? Jetzt wird der Zweck von Golgatha angegeben in Vers 4. Damit die Forderung des Gesetzes. So, wir sollen immer noch tun, was das Gesetz sagte. Ja, genau. Wir haben gesetzlich zu sein. Gesetzgemäß. Damit die Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde. Sie wurde nicht erfüllt. Das Fleisch konnte es nicht. Was das Gesetz nicht vermochte, worin es durch das Fleisch schwach war. Unser Leib war nicht stark genug. Damit die Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde. Was ist die Forderung des Gesetzes? Sie lässt sich zusammenfassen in dem Wort Liebe. Liebe zu Gott, Liebe zum Menschen. Und alles andere ist Auslegung von diesem. Damit diese Forderung, diese Hauptforderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir, das heißt, wann wird sie erfüllt? Unter welchen Umständen? Die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Was heißt Fleisch? Lebensprimat des Leibes. Wir richten uns nicht so aus, dass meine Bequemlichkeit in diesem Fleisch die erste Stelle hat. Ja. Nicht meine Laune, nicht meine Bequemlichkeit, nicht meine irdischen Vorteile, nicht die Diesseitigkeit, sondern der Heilige Geist, was er wünscht. Und was er wünscht, steht geschrieben. Sondern nach dem Geist richtet man sich aus. Denn, Begründung, die nach dem Fleisch sind, dessen Leben so aussieht, wie sind sie dazu gekommen? Die richten die Gedanken auf das, das des Fleisches ist. die denken irdisch, fleischlich, denken an das irdische Wohl. Der Kaffee schmeckt mir nicht, der ist zu kalt und so weiter. Christen können schnell murren, ja, sündigen. Bevor ein Mann verheiratet ist, kann er zu seiner Geliebten sagen, du hast so schönes Haar, ich könnte es geradezu fressen. Aber wehe, wenn nach der Ehe ein Haar in der Suppe ist. Ja? Nach der Eheschließung meine ich das. In der Ehe. Nach der Eheschließung, also in der Ehe, ja. Wenn dann ein Haar in der Suppe ist, ja. Wir sündigen so schnell, nicht wahr? Es braucht nur eine kleine Temperaturverschiebung, kommen und dann. Ja. Der Leib hat Lebensprima.
Also, wenn ich das so alles höre, dann denke ich immer, ist eigentlich praktisch gar nicht möglich.
Was ist nicht möglich?
Möglich,
anders zu leben.
Zu leben,
ja.
Das ist nicht, dass man.
Sie haben recht, das ist gar nicht möglich.
Ja.
Was aber bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.
Das finde manchmal kommt das sehr wenig zum Ausdruck.
Nun, dann soll es mir zum Ausdruck kommen. Und darf es. Sie dürfen beten, wie ich bete. Herr, lass die Frucht des Geistes doch in noch größerem Maße. Lass sie doch im größeren Maße bei mir sichtbar werden. Übrigens, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht falsche Vorstellungen haben. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, es ist nicht so, wie Sie das sich wünschen? Was hören Sie jetzt, wenn ich spreche? Sie sagen, wenn ich das so höre, was hören Sie? Was meinen Sie, ist jetzt geistliches Leben?
Also ich würde sagen, geistliches Leben ist einfach immer wieder kapitulieren müssen mit Gott.
Oh, das ist mir zu fromm. Entschuldigung.
War aber nicht fromm gemeint.
Das glaube ich Ihnen. Das glaube ich Ihnen richtig. Nur. Wir sprachen ja von Fleisch als Lebensprimat an erster Stelle und ich dachte, dass Sie da eingehakt hätten, ja? Oder nicht?
Ja, doch. Ich denke, wenn man so sagt, wenn man ewig selber ist,
ja,
merkt man doch, dass es an vielen Punkten einfacher ist.
Und sagen Sie mal, in welchen? Genau, in welchen? Zum Beispiel?
Zum Beispiel. Sagen wir mal, bei mir ist zum Beispiel ein großes Problem im Essen. Ja?
Essen, ja gut, fangen wir da an. Es schmeckt Ihnen.
Ja.
Ja. Und was ist daran falsch?
Das ist manchmal vielleicht zu stark. Zu viel einfach.
Wie wissen Sie das?
Indem ich dicker werde.
Aha. Und Sie wollen nicht dick sein?
Nicht so gerne.
Warum nicht?
Warum nicht bei der Schwierigkeit?
Gesundheitlich. Gesundheitlich? Sind Sie nicht so gesund, wenn Sie dick sind?
Ja.
Mhm. Und warum wollen Sie gesund sein? Da liegt der Fehler. Wir sollten uns und darin üben, gesund sein zu wollen, weil mein Leib Jesus gehört und er das will. Es macht ihm Freude, wenn ich gesund bin, denn er will meinen Leib gebrauchen. Jetzt können Sie sich ständig vorhalten, Herr, mein Leib gehört dir. Und meine Gesundheit gehört dir. Ich bin bereit, krank zu sein, wenn du das willst. Aber ich will meinen Teil dazu beitragen, dass dein Leib heilig ist und brauchbar ist. Wenn du willst, dass ich dick bin, dann will ich dick sein. Wenn du willst, dass ich dünn bin, dann will ich dünn sein. Ich nehme an, dass es besser ist, wenn ich nicht allzu viel esse. Also Herr, ich gehöre dir. Aber sehen Sie, wenn die Motivation ist, dass ich nicht leiden will, dann sind das Handlungen des Leibes. Verstehen Sie? Dann sind Sie ich-orientiert gewesen. Ja? Kein Wunder, dass es dann hapert. Jetzt haben wir ein praktisches Beispiel. Sehr gut, dass Sie sich hier opfern ließen. Die anderen haben jetzt ein Beispiel, genau wie das praktisch aussehen kann. Alles dient dem Herrn Jesus und seiner Freude. Wir sind nicht dazu da, damit wir selbst Freude haben. Wir dürfen Freude haben, aber nicht, ist das mein Ziel? Das ist nicht mein Ziel, sondern das Ziel letztlich, das muss klar sein, dass das das Erste ist. Die Freude meines Herrn ist an erster Stelle. Und wenn er mir Freude gewährt, gut, okay. Wenn er mir Freude nimmt, dann ist das auch okay. Solange er Freude hat. Ja. Ich bin bereit, gesund zu sein, wenn er es will. Und dann tun Sie jetzt, was Römer 6 sagt, stellen Sie Ihre Glieder dem Herrn zur Verfügung. Zunächst die Hände, ja, die greifen ja zu. Das Fleisch schmeckt und so weiter. Noch ein Stück Butterbrot, beziehungsweise was immer. Ja. Jetzt sagen Sie dem Herrn morgens, Herr, meine Hände gehören dir. Sie gehören nicht mir. Hier sind sie. Da. Nimm sie, Herr. Nimm sie gefangen, Herr. Greife, Herr. Und lass diese Hände jetzt heute am Tisch von dir gelenkt sein. Herr, lass mich dort aufhören zu greifen, wo du willst, dass ich aufhöre. Machen Sie ganz praktisch, Herr. Meine Hände gehören dir. Mein Mund gehört dir. Und wenn es Hilfe ist, schreiben Sie sich das auf. Damit Sie nicht vergessen, holen Sie den Zettel, während Sie essen, raus. Hier, so, Vertrag. Meine Hände gehören dir. Das hilft. Wir müssen es lernen, in der Gegenwart Gottes zu leben. Wir vergessen so schnell. Ja? Deshalb hapert es. Weil wir nicht Schritt halten. Hier, ja, in der stillen Zeit, gut, ja. Aber dann während des Tages sind wir wieder bei uns selbst, ja, und bei den äußerlichen Dingen. Da haften sie, da, schönes Wetter heute, ja. Und wir kommen an den Tisch und denken, wir haben geschwatzt und so weiter, es war schöne Gemeinschaft und so weiter. Wir vergessen so schnell. Und der Herr ist im Hintergrund irgendwo, ja. Der muss im Vordergrund bleiben. Das geschieht durch sein Wort, ja. Hier, Herr, ich bin jetzt am Tisch, wir sind immer noch zusammen, Herr, und ich stehe in deinem Dienst, du bist jetzt Herr an diesem Tisch, ja. Und jetzt wird gleich Mittagessen sein, ja? Vergessen wir nicht dieses Gespräch. Und wir gehen jetzt ans Tisch und wir essen im Zeichen der Freude am Herrn und seinen Gaben, aber immer noch im Zeichen der Untertänigkeit. Und jetzt sind die anderen da, die haben das gehört und die können ihm vielleicht helfen. Also gut. Wir haben heute Morgen in der Andacht gehört, der eine trage die Last des anderen. Jetzt wissen Sie, dass das ein Kampf ist und bitte helfen Sie ihm. Und beten Sie für ihn. Ja? Krass. Ja? Wir wollen das jetzt ernst nehmen. Ja? Vielen Dank für das Beispiel. Wann hören wir auf? Viertel vor? Oder jetzt? Vielleicht können wir auch die anderen Verse lesen. Bitte, haben Sie noch?
Entschuldigung. Noch eine andere Frage. Ich nehme jetzt dem, was Sie gesagt haben, für mich, dass es da einen vernünftigen Weg und zwei Extreme gibt. Und zwar denke ich, oder stimmen Sie mir zu, dass auch über die ständige Kasteiung des Körpers, wie es zum Beispiel Luther in seinen Anfangsjahren getan hat, auch ein, dass es da auch zu dem Punkt kommt, wo man den Leib in den Mittelpunkt stellt. Und genauso wie wenn man den leiblichen Wünschen halt nachgibt.
Das sind Handlungen des Leibes. Da hat Luther gehandelt, nicht der Herr Jesus.
Ja, ja, also genau auch in die andere Richtung.
Er will mittels dieser Leistungen etwas erreichen, das geht nicht. Ja.
Ja. Ja.
Gut, Fortsetzung. Wann? Morgen?
Ja.
Heute Nachmittag ist es? Danke.